Kapitel 13. Luisa Knoche. Das Erwachen war langwierig und unangenehm. Luisa Knoche hatte keine ernsthaften Schmerzen, doch ihre Muskeln fühlten sich hart und verspannt an, so als hätte sie eine ganze Nacht lang falsch gelegen. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis sie ihren Körper wieder vollständig spürte. Erst juckte es an den Zehen, dann in den Fingerspitzen und schließlich überall auf der Haut. Als sie die Beine streckte, bekam sie einen Krampf im rechten Unterschenkel. Mit einem Aufschrei fuhr sie hoch, zog mit der einen Hand den Fuß zu sich und massierte mit der anderen die entsprechende Stelle. Tröpfchenweise kehrte die Erinnerung zurück. »Sind wir etwa schon da?« dachte sie verwundert. Dann schüttelte sie den Kopf. Das war eine sinnlose Frage. Es gab keine Möglichkeit, die Dauer eines biologischen Tiefschlafs mit menschlichen Sinnen zu erfassen oder auch nur einzuschätzen. Sie mochte tatsächlich 10.000 Jahre in ihrem Kryotank verbracht haben oder lediglich eine Stunde. Immerhin, sie fühlte sich ausgeruht und einigermaßen fit. Die Erleichterung darüber, die problematische medizinische Prozedur überhaupt überstanden zu haben, machte sie beinahe euphorisch. Die transparente Schutzkapsel, die an eine ins Riesenhafte vergrößerte Nussschale erinnerte, hatte sich bereits geöffnet. Von der Reanimation hatte sie nichts mitbekommen. Noch immer nicht ganz bei sich, sah sie sich um. Neben und vor ihr standen weitere Kryobehältnisse. Ausnahmslos alle waren verschlossen. Für einen Moment durchfuhr sie ein eisiger Schreck. War nur sie selbst erwacht? Stimmte etwas mit ihrem Tank nicht? Sie schwang die Beine von der Liege und entfernte methodisch die Schläuche und Zuleitungen, die sie während des Kryoschlafs mit allem versorgt hatten, was ihr Organismus benötigte. Es war kalt und sie fror. Der dünne, von hunderten winzigen Sensoren und Messfühlern durchwirkte Kryoanzug hielt nicht besonders warm. Zudem endeten die Ärmel an den Ellbogen und die Hosenbeine knapp über den Knien. Als sie sich auf den Boden des Kryoschlafsaals gleiten ließ, spürte sie die empfindliche Kälte auch an den Fußsohlen. Mit einem letzten Blick auf die nach wie vor geschlossenen Kryotanks der anderen Besatzungsmitglieder verließ sie den Saal und steuerte einen der Schränke an, die im angrenzenden Raum an den Wänden aufgereiht waren. Dort fand sie einen Stapel der grauen Bordkombinationen, die zur Standardkleidung der Timebreaker gehörten. Sie zog den Kryoanzug aus und schlüpfte in die erstbeste Hose und Jacke. Die Sachen waren ihr mindestens eine Nummer zu groß, doch sie wollte keine Zeit damit verschwenden, die anderen Schränke zu durchsuchen. Sie wollte wissen, was passiert war. Den Weg in die Zentrale hätte sie mit geschlossenen Augen gefunden. Eigentlich wäre zuerst die vorgeschriebene medizinische Untersuchung fällig gewesen, aber offenbar war sie tatsächlich die Einzige, die aufgewacht war. Das machte sie von Sekunde zu Sekunde nervöser. Sie erreichte die Messe der Korvette. Auch dort war es, wie überall im Schiff, kalt und düster. Da die komplette Besatzung im biologischen Tiefschlaf lag, hatte die Bordpositronik, um Strom zu sparen, das Licht ausgeschaltet und die Heizung auf ein Minimum reduziert. Nur die absolut unverzichtbaren Verbraucher arbeiteten noch. Immerhin hatte sich nach ihrem Erwachen die Notbeleuchtung aktiviert. In der Messe, auf einem der langen Tische, an denen für gewöhnlich die Mannschaft ihre Mahlzeiten einnahm, lagen die 28 Multifunktionsarmbänder jener Frauen und Männer, die die Sol mit der Timebreaker verlassen hatten, bevor der Hantelraumer durch den Transmitter über der elysischen Welt geflogen war. Ob Perry Roden und die Sol ihr Ziel, das Jahr 2102, erreicht hatten, wusste Knoche nicht. Roden hatte das Risiko des geplanten Zeitsprungs damals als unkalkulierbar bezeichnet. Trotzdem hatten sich fast 90% der Sol-Besatzung in einer Abstimmung dafür entschieden. Luisa Knoche und ihre Gefährten hingegen hatten dieses Wagnis radikal abgelehnt. In Anbetracht dessen, was danach geschehen war, musste sie allerdings inzwischen zugeben, dass sie sich womöglich geirrt hatte. In den Wochen nach der Flucht der Timebreaker und dem Verschwinden der Sol hatte sie sich deshalb mehrmals gewünscht, an Bord des Hantelraumers geblieben zu sein. Sie schüttelte die Erinnerungen ab und legte ihr Multifunktionsarmband an, das sich sofort aktivierte. Da alle anderen Geräte nach wie vor auf dem Tisch lagen, war die Frage nach weiteren Erwachten wohl endgültig beantwortet. »Positronik«, rief die Pilotin, »kannst du mich hören?« »Laut und deutlich, Ma'am«, kam die Antwort des Bordrechners. »Warum bin ich wach? Haben wir die Milchstraße erreicht?« »Nein, Ma'am«, lautete die Antwort. »Ihre Reanimation erfolgte aufgrund des Notfallprotokolls Alpha. Mr. Fenter und Mr. Barnett werden in Kürze ebenfalls verfügbar sein. Ihr Aufwachprozess dauert noch an.«
»Notfallprotokoll Alpha?«
Sie runzelte die Stirn. Die entsprechenden Anweisungen hatten nur dann in Kraft treten sollen, wenn der Flug der Timebreaker durch ein außergewöhnliches Ereignis unterbrochen wurde. Nun hatte sie es tatsächlich eilig, in die Zentrale zu kommen. »Wie lange sind wir bereits unterwegs?« stellte sie im Laufen die nächste Frage, obwohl sie nicht sicher war, ob sie die Antwort wirklich hören wollte. 6532 Jahre, 3 Monate, 5 Tage, das genügt, unterbrach sie die Positronik. Sie hätte darauf gefasst sein müssen. Trotzdem. Der Dilatationsflug der Korvette war lange Zeit nur ein akademisches Problem gewesen. Sie hatten fast 5 Jahre gebraucht, um die notwendige Anzahl an Kryotanks aufzutreiben und die Timebreaker auf ihre epische Reise vorzubereiten. Knoche selbst hatte die komplexen Berechnungen wieder und wieder überprüft. Rund 10.000 Jahre mit gut 94% der Lichtgeschwindigkeit. Dazu mehr als 3 Dutzend weitere kritische Variablen, die berücksichtigt werden mussten. Sie hatte die Gleichungen so oft gerechnet und entsprechende Simulationen durchgespielt, dass Knoche sie am Ende hätte auswendig hersagen können. Aber wenn alles funktionierte, würden sie auf diese Weise dank Albert Einstein nicht nur die gut 30.000 Lichtjahre bis zur Milchstraße überbrücken, sondern wären danach auch zurück im Jahr 2102.